Ich wünsche uns alle einen gesegneten Sabbat und eine lebendige Erfahrung mit unserem Heiland und Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, warum ihr heute in die Gemeinde gekommen seid. Ich kenne eure Beweggründe nicht, aber ich kenne meine. Als erstes genieße ich immer die Fahrt nach Bamberg im Auto. Ich höre immer schöne Musik, die mich sehr inspiriert. Dann komme ich gerne hier zu euch. Ich mag euch gerne. Und auch die Gespräche, die wir haben in der Sabbatschule, aber besonders auch im Wort Gottes. Ich bin heute gekommen, um kein Spielchen zu machen. Es gibt viele Spiele in dieser Welt und Junge und Alte spielen gerne. Und eines der bekanntesten Spiele ist das Spiel Tabu. Wer kennt das von euch? Tabu, es sind also viele. Im Prinzip geht es darum, man muss einen Begriff erraten, es sind mehrere Gruppen und man darf Wörter oder Begriffe nicht benutzen, die der andere umschreibt, um einen gewissen Begriff zu erraten. Nun gibt es nicht nur im Spiel Tabus. Es gibt Tabufragen, es gibt Tabuthemen, über die man nicht spricht. Es gibt im weltlichen Tabus und es gibt auch im geistlichen Tabus. Und ich möchte diese Predigt in vier Teile gliedern. Als erstes über gesellschaftlich-weltliche Tabus. Als zweites über Tabus in der Gemeinde. Als drittes über das Tabu der vollkommenen Gemeinde. Und zum Schluss über adventistische Identität der Gemeinde, über den Kern der Dreiengelsbotschaft. Gesellschaftlich-weltliche Tabus. Da gibt es Tabufragen, die man nicht stellt. Zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch darf der Interviewer dem Bewerber nicht Fragen stellen nach Religionszugehörigkeit, ob er in der Gewerkschaft ist, welche Familienplanung er hat. Das sind Dinge, die er nicht fragen darf. Dann gibt es Tabufragen bei Kindern. Und bei Kindern gibt es nie die richtige Zeit und es gibt nie Tabus. Alles, was einem Kind begegnet und es nicht einordnen kann, wird in eine Frage umgewandelt, egal ob in der überfüllten U-Bahn oder in der Gemeinde. Da kann es schon mal vorkommen, wenn ein kleiner Junge seine Mutter fragt, richtig lautstark, du Mama, da vorne die Frau mit dem dicken Bauch, was ist mit der? Und da sagt die Mama, der bekommt ein Kind. Ja, wie kommt denn das Kind in den Bauch? Alle hören das, lächeln vielleicht, die Mutter ist in Erklärungsnöten, aber so sind halt mal Kinder. Dann gibt es Tabu-Krankheiten, über die man nicht gerne spricht. Inkontinenz zum Beispiel ist eine Krankheit, über die man nicht redet. Auch bei Ärzten nicht, die Krankheit ist da, aber man spricht nicht darüber. Tabu-Thema Wechseljahre bei Frauen. Egal. Jede Frau wird es irgendwann erreichen. Und diese hormonelle Umstellung im Leben einer Frau, die wirft viele Fragen auf. Vielleicht auch Tabufragen. Und es gibt auch Tabufragen nach Alter, Gewicht und echter Haarfarbe, die stellt man einer Frau einfach nicht. Aber die Männer kommen auch nicht ganz ohne weg. Es gibt im Leben eines Mannes die sogenannte Midlife-Crisis, Lebensmittelmitte-Krise. Egal, zwischen 40 und 50 erreicht es viele. Nicht unbedingt alle, aber viele. Und man hinterfragt sich, war das alles in meinem Leben? Habe ich irgendwas in meinem Leben versäumt? Muss ich noch irgendwas nachholen? Und man träumt und dann träumt man vielleicht von einem Porsche, einmal den Großglockner hinaufzufahren oder mit einer Harley-Davidson in Amerika zu fahren oder von einem zweiten oder dritten Frühling. Tabu-Themen. Der zweite Punkt, Tabus innerhalb der Gemeinde. Darf ein Mörder Glied einer Adventgemeinde sein? kann ein Kinderschänder, der seine Tochter missbraucht hat, sich als Nachfolger Christi bezeichnen? Würdest du auf eine Beerdigung gehen eines Menschen, der Suizid begangen hat? Kommen Selbstmörder in den Himmel? Wenn ein Prediger in Burnout verfällt, hat er dann keine lebendige Beziehung zu Jesus? Weil Jesus holt doch jeden aus dem tiefen Tal heraus. Warum ausgerechnet nicht diesen Prediger? Wann hört göttliche Leitung auf und wann fängt menschliche Manipulation und Instrumentalisierung an? Sind Menschen, die eine Patientenverfügung haben und diese Patientenverfügung im Namen des Patienten ausüben und lebenswichtige Maßnahmen abstellen, Totschläge? Darf ein siebenten Tagsadventist seinen Leichnam einen anatomischen Institut vermachen, um damit Studenten die Möglichkeit zu geben, zu lernen und dann vielleicht die Überreste nach ein oder zwei Jahren irgendwann verbrannt werden und namenlos beerdigt wird? Was haben Kinderschänder, Mörder und Selbstmörder mit der Adventgemeinde zu tun? Ich komme aus einer Gemeinde, wo es Kinderschänder, Mörder und Selbstmörder gegeben hat. Sie waren alle Glieder der Gemeinde. Das ist die Realität. Und Christian Morgenstern schrieb 1910 ein Gedicht, die unmögliche Tatsache. Und in der letzten Strophe kommt er zu der Entscheidung, und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Aber die Realität holt uns immer wieder ein. Wir leben nicht als Gemeinde auf der Insel der Glückseligen, obwohl Jesus in der Bergpredigt über diese Glückseligen spricht. Paulus schreibt zu diesem Thema Gemeinde Folgendes. Und nun komme ich zum heutigen Predigttext und den finden wir im Epheserbrief Kapitel 5. Epheser Kapitel 5 und hier heißt es ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selber für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst darstelle als eine, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig sei, und ohne Makel. Diese drei Verse werden oft gebraucht, um das Verhältnis zwischen Mann und Frau zu beschreiben. Ich möchte den Schwerpunkt auf den letzten Teil legen, und zwar auf die Gemeinde. Und zwar auf die Gemeinde, die Christus damals, als er auf dieser Erde war, gegründet hat. Und diese Gemeinde liebt er noch heute. Und wir wissen, dass die Gemeinde der Augapfel Gottes ist und dass er alles dafür tut, um diese Gemeinde durchzubringen und am Ende der Zeit sie zu sich zu nehmen. Die Gemeinde liegt Gott sehr am Herzen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Und Jesus hat alles getan, damit diese Gemeinde siegreich ist. Eine siegreiche Gemeinde, eine vollkommene Gemeinde. Tabufrage. Ist die Gemeinde Bamberg eine reine, heilige, herrliche Gemeinde, die ohne Flecken, Runzel, Falten und Makel ist? Was denkt ihr? Sie wird sie werden. Wenn ihr die Vergangenheit der Gemeinde Bamberg mal vor euren Augen Revue passieren lasst, kommt ihr zu dem Ergebnis, dass, ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis ihr kommt. Ich kann keine Aussage treffen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Was geschieht aber eigentlich, wenn jemand doch eine dieser Tabufragen in der Gemeinde stellt? Wenn jemand den Finger in die Wunde tut und es weh tut, sind wir mündige Christen, welche sich auf solche Fragen einlassen dürfen und können? Oder klammern wir sie aus, bewusst aus, um keine Unruhe und keine Sensationsgier in der Gemeinde aufkommen zu lassen, damit nicht der Gemeindefrieden gestört wird? Und ersticken diese Fragen im Ansatz mit Zitaten. Wenn Menschen die Gemeinde kennenlernen, dann haben sie ein gewisses Ideal. Sie möchten Erfahrungen mit einer Gemeinde machen. Schöne Erfahrungen. Und darum bin ich heute noch hier. Ich habe in der Gemeinde Gottes erlebt. Barmherzigkeit, Liebe, Annahme, warme Gemeinschaft, Selbstlosigkeit, Verständnis. Es gibt aber auch Erfahrungen, über die ich nicht eigentlich sprechen möchte. Man kommt mit einer großen Erwartungshaltung und irgendwann kommt die Ernüchterung, weil es nicht immer, ich betone nicht immer, so heilig und geistlich zugeht, wie es eigentlich zugehen sollte, weil wir Menschen sind, die wie immer noch mit beiden Beinen auf dieser Erde stehen und auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Tabufrage. Warum ist es eigentlich so? Das Ideal auf der einen Seite und die Realität auf der anderen Seite manchmal so weit voneinander liegen. Warum ist das so? Ein Versuch der Erklärung. Ein Versuch. Kann es nicht mit Traditionen zusammenhängen? Mit problematischen Geschwistern, mit einer gewissen Lässigkeit, mit einer fehlenden Kritikfähigkeit, mit Unmündigkeit? Liegt es vielleicht am Führungsstil oder an Leitungsschwäche, an Gedankenlosigkeit, Geistlosigkeit oder auch vielleicht an Fehlentscheidungen? Ist ein Versuch. Letztendlich weiß Gott, warum es so ist. Und die Zeit hat er in seinen Händen. Und er wird es irgendwann offenbaren. Und wenn es von Gott ist, wird es Bestand haben. Davon bin ich überzeugt und sicher. Die Gemeinde Gottes wird bis zum Ende seine Gemeinde bleiben. Und dann kommt Paulus noch her und sagt, damit er die Gemeinde sich selber verherrlicht darstelle, die nicht Flecken und Runzel oder desgleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sein soll. Und in Epheser 1,4 sagt er oder schreibt er, wie er uns denn erwählt hat durch denselben, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir sein sollen heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Kolosser 1,22. Hat er uns nun versöhnt mit dem Leib seines Fleisches durch den Tod, auf dass er euch darstelle, heilig und unsträflich und ohne Tadel vor ihm selbst. Und Judas 24, dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos mit Freuden erfüllt vor seiner Herrlichkeit, treten lassen kann. Mit anderen Worten, laut Paulus ist die Gemeinde vollkommen. Tabufrage. Wann ist Schwierigkeiten gefunden? Es kann auch sein, dass jemand 5 oder 6 hat. Ich lasse mich da gerne korrigieren. Ist die Gemeinde vollkommen? A. Zur Zeit des Paulus?
Nein.
Ist die Gemeinde vollkommen vielleicht schon heute? Weil wir ja mitten im Untersuchungsgericht leben und irgendwann die Gnadenzeit enden wird. Oder ist die Gemeinde erst in der Zukunft vollkommen? Oder ist die Gemeinde zu jeder Zeit vollkommen? Wann ist die Gemeinde vollkommen? Ich werde euch heute keine fertige Lösung präsentieren. Und da wir alle mündige Christen sind und da wir das Wort Gottes lesen können und da wir die Prophetie haben und da der Heilige Geist an uns wirken wird, wenn wir uns damit beschäftigen, werden wir die Antwort für uns finden. Ich hatte die Frage gestellt, warum ist es so? Das Ideal der Gemeinde und die Realität der Gemeinde manchmal so weit voneinander entfernt sind. Zweiter Versuch einer Erklärung. Liegt es vielleicht an unserem Verständnis über Gottes Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird? Liegt es vielleicht an unserem Verständnis über Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit? Wenn wir das Wort Gottes lesen, erkennen wir, dass Gott gerecht ist und dass er barmherzig ist und dass es Charaktermerkmale von Gottes sind. Und wenn wir genau lesen, werden wir feststellen, dass beides nicht dasselbe ist. Es gibt viele Definitionen von Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Eine Definition von Gottes Gerechtigkeit: der Mensch bekommt das, was er verdient. Eine Definition von Gottes Barmherzigkeit: der Mensch bekommt nicht das, was er verdient, sondern er bekommt was viel Besseres. Gerechtigkeit Gottes. Gott kann Sünden nicht so einfach vergeben, weil er dann nicht gerecht wäre. Würde Gott Ungerechtigkeit nicht beachten, wäre er zwar barmherzig, aber er wäre nicht gerecht. Und darum ist die Sünde in erster Linie nicht ein Problem von uns Menschen, sondern ein Problem Gottes. Weil, wenn Sünde das Problem der Menschen wäre, dann hätte Gott einen guten Psychiater oder Psychotherapeuten auf diese Erde geschickt, um uns von diesen zu befreien. Aber weil Sünde eine Sache Gottes ist, hat er alles daran gesetzt, diese Sünde aus dieser Welt zu schaffen. Er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, um uns zu befreien von der Sünde. Und es ist Gottes Problem und er hat es gelöst mit dem Erlösungsplan, den er schon vor Beginn der Welt ersonnen hat, um uns Menschen wieder in die Gegenwart Gottes zu bringen. Ich möchte das an einem Beispiel festmachen. In den vergangenen Jahren haben wir viel gehört über Kindesmissbrauch. Ein Mann entführt Kinder, missbraucht sie sexuell, tötet sie und verscharrt sie unter der Erde. Dieser Mann wird gefasst und vor Gericht gestellt. Und der Richter fragt ihn: warum in aller Welt haben Sie das getan? Und der Mann sagt: ich bin ein böser Mensch Ich konnte nicht anders. Es ist meine Natur. Ich bekenne mich zu diesen Schandtaten. Ich erkenne meine Schuld und bereue und bitte um Vergebung. Und dann sagt der Richter, wenn es Ihnen wirklich leid tut, dann packen Sie Ihre Sachen und gehen nach Hause. Wäre das gerecht? Wenn wir Menschen schon so ein Gerechtigkeitsempfinden haben, wie viel mehr hat dann dieser lebendige Gott, zu dem wir beten, ein Empfinden für Gerechtigkeit? Gott ist absolut gerecht und er verabscheut jede Ungerechtigkeit. Und es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die sagen, es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Welt. Aber es gibt eine Gerechtigkeit auf dieser Welt. Und die hat sogar einen Namen. Jesus Christus. Er ist die Gerechtigkeit in dieser Welt. Welchen Wert hat unsere Botschaft, wenn Christus nicht im Mittelpunkt unserer Botschaft steht? Adventistische Identität, der Kern der dreifachen Engelsbotschaft. Tabufrage. Vergibt Gott, weil er gerecht ist oder weil er barmherzig ist? Wenn du zu Gott kommst und um Vergebung bittest, appellierst du dann an seine Gerechtigkeit oder an seine Barmherzigkeit? Echte Frage an euch. Vergibt Gott dir, weil er gerecht oder weil er barmherzig ist? Beides. Die Mehrheit wird sicherlich, nehme ich an Gottes Barmherzigkeit appellieren. Und das kommt dann ungefähr so raus, ich möchte es mal ein bisschen platt überspitzen. Jedes Mal, wenn ich zu Gott komme, muss ich darum betteln und appellieren, dass er mir vergibt. Wie ist die Realität? Wenn Gott uns heute unsere Sünden vergibt, nicht aufgrund seiner Barmherzigkeit, sondern aufgrund seiner Gerechtigkeit. Warum? Weil Gerechtigkeit nur durch Jesus Christus auf diese Welt kommt. Und er hat alles getan, damit wir diese Gerechtigkeit für uns in Anspruch nehmen können. Er ist als Mensch auf diese Erde gekommen und ist für dich und für mich gestorben und hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Und aufgrund seiner Gerechtigkeit, nicht aufgrund unserer, sondern seiner Gerechtigkeit, werden wir von Sünde freigesprochen. Die Vergebung, die Christus schenkt, ist komplett. Ich muss und kann nichts hinzutun. Wenn Christus dir vergibt durch seine Gerechtigkeit, dann bist du gerechtfertigt worden. Paulus nennt dieses Wort gerechtfertigt. Und Rechtfertigung ist viel mehr als Vergebung. Ich bin mir sicher, oder vielleicht auch nicht, aber ich denke, irgendwann wird jemand mal hier vorkommen und mir mit der Hand ins Gesicht schlagen. Warum auch immer. Ihr könnt natürlich fragen, wer hat jetzt den Mut von euch und kommt hier vor? Aber das mache ich nicht. Angenommen, es passiert wirklich, dann kann ich diesem Bruder oder Schwester vergeben. Aber ich kann seine Tat nicht rechtfertigen. Ich kann mit meiner Vergebung einem Kinderschänder nicht das ersparen, was noch auf ihn zukommt. Es ist nicht recht, was er getan hat, aber ich kann ihm vergeben. Gerechtigkeit im Glauben ist das, was für uns zählt. Nämlich in dem Moment, wo du Christus annimmst und er dir diese Gerechtigkeit schenkt, stehst du vor ihm, als ob du nie gesündigt hättest. Er hat dir das vergeben, was in der Vergangenheit war. Und das Leben fängt neu an. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wenn jetzt ein Gast durch diese Tür kommt und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was würdet ihr ihm sagen? Jesus Christus annehmen.
Johannes hat gesagt,
tu Buße und bekehre dich. Ich mache es mal auf ein Wort. Glaube. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich muss glauben. Wie viel Glauben braucht denn ein Mensch, um gerettet zu werden? Bitte? Wie viel? Wie viel Glaube braucht ein Mensch, um gerettet zu werden? Senfkorn. Wisst ihr, wie groß ein Senfkorn ist? Circa 1,5 Millimeter. Und wiegt 1,5 Milligramm. So viel Glaube braucht ein Mensch, um errettet zu werden. Wenn ein Mensch erkennt, dass er Erlösung braucht auf dieser Welt, wenn ein Mensch erkennt, dass er mit diesem Leben, das er führt, nicht mehr weitermachen kann, und wenn er erkennt, dass Christus die einzige Hoffnung in dieser Welt ist, was braucht ein Mensch mehr? Und dann beginnt das. Was? Dann geht es richtig los. Das, was hinter mir liegt, ist vergessen. Und was vor mir liegt, das werde ich, die Bibel spricht von Heiligung, mit Jesus Christus erreichen auf dieser Welt. Und die Tabufrage heißt, wie sieht denn praktische Heiligung, also der Weg mit Christus in deinem persönlichen Leben aus? Ist eine rhetorische Frage. Muss jeder selber beantworten. Wie sieht mein Leben der Heiligung mit Jesus Christus heute aus? Du hast versucht, Gott zu gefallen. Du wolltest Christus ähnlicher werden. Du warst Gott dankbar, dass er dir deine Sünden vergeben hat, dass er dir das ewige Leben geschenkt hat. Du wolltest ein guter Christ sein und wolltest die Dinge tun, die Jesus auf dieser Erde getan hat. Du wolltest liebevoll sein und freundlich und gütig und geduldig und sanftmütig und selbstbeherrscht. Und du wolltest dem Herrn dienen mit allem, was du hast, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Vermögen. Und bist oft gescheitert. So zu sein, wie Jesus es war, wurde für dich zunehmend zu einer Illusion. Und es ging so weit, dass du dich von Christus zurückgezogen hast und auch nicht mehr in die Gemeinde gegangen bist. Ein Zitat aus dem Buch Glauben und Werke, Seite 69. Und hier heißt es, und was heißt es, an ihn zu glauben? Es bedeutet, voll und ganz zu akzeptieren, dass Jesus Christus als unser Opfer starb, für uns zum Fluch wurde und unsere Sünden auf sich nahm und uns seine Gerechtigkeit zurechnet. Deshalb beanspruchen wir die Gerechtigkeit Christi. Wir glauben an sie und sie ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Erlöser. Er rettet uns, weil er es versprochen hat. Wollen wir alle Erklärungen untersuchen, wie er uns retten kann? Haben wir die Rechtschaffenheit in uns, die uns besser macht und uns vor den Flecken und Runzeln der Sünde reinigt, sodass wir dann zu Gott kommen können? Wir können es einfach nicht schaffen. Zitat Ende. Es geht hier also um die Gerechtigkeit Christi, die er uns schenkt und nicht um unsere Gerechtigkeit, weil mit unserer Gerechtigkeit können wir es nie schaffen. Ich habe eine Aussage gelesen, die mich ziemlich verwirrt hat. Und sie lautet: Christsein ist nicht leicht. Christsein ist nicht schwer. Christsein ist unmöglich. Was für eine Aussage. Dieser Satz provoziert. Weil es ist ein Widerspruch in sich selber. Zwei Teile sagen, es ist möglich, und einen sagen, es ist unmöglich. Aber diese Aussage birgt auch Hoffnung in sich, weil es möglich ist, als authentischer Christ auf dieser Welt zu leben. Paulus bringt es eigentlich richtig auf den Punkt. Und ich möchte gerne mit euch in Galater Kapitel 2, den Vers 20 lesen. Und hier ist die Lösung des ganzen Übels. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20: Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Geist an dem Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Leben im Glauben, leben in der Nachfolge Christi, weil Christus in mir Raum gewinnt. Wenn Jesus mich und dich auffordert, seinem Beispiel zu folgen, dasselbe zu tun, was er getan hat, dann muss er mir auch dieselben Möglichkeiten geben, die er damals vor 2000 Jahren als Mensch auf dieser Erde gehabt hat. Und wenn er uns diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung stellt, dann wäre Jesus ein Sklaventreiber, der sich nur lustig über uns macht. Das wäre ungefähr so, ich möchte es mal illustrieren, aber die Illustration ist nicht von mir. Ein Vater hat einen Sohn in den Bergen, und in den Bergen schneit es viel. Und sie haben einen großen Parkplatz. Und der Parkplatz ist voll Schnee, über 2 Meter Schnee. Und der Vater sagt zu seinem Sohn: Schau mal zu, wie ich das mache. Er setzt sich auf den Traktor, 100 PS, mit einer großen Räumschaufel und räumt den Parkplatz leer. Steigt dann aus und sagt zu seinem Sohn: So, mein Lieber, du hast jetzt gesehen, wie das geht. Ich vertraue dir, weil ich die nächsten Wochen nicht da bin. Und weil du mich lieb hast, wirst du diesen Parkplatz genauso sauber machen, wie ich das getan habe. Und der Vater nimmt seinen Sohn in den Arm und gibt ihm einen Kuss und drückt ihm eine Kunststoffschneeschaufel in die Hand. Und weil der Sohn den Vater so lieb hat und weil er alles daran setzt, ihn glücklich und zufrieden zu machen, fängt er an, mit seiner kleinen Schneeschaufel den Schnee wegzuschaufeln. Und irgendwann kommt er zu dem Punkt, wo er sagt: Ich schaffe es nicht. Ich bin traurig darüber, weil ich meinen Vater enttäuschen muss. Ich schaffe es einfach nicht. Er ist frustriert und enttäuscht über sich selber, dass seine Liebe nicht so stark war und ihn dazu motivieren konnte, das zu tun, was sein Vater getan hat. Wäre das gerecht von diesem Vater? Er hätte seinen Sohn auf den Schoß nehmen können und sagen: So, schau, das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Ich gebe sie dir. Du kannst es auch schaffen. Und es liegt mir am Herzen, dass du es tun kannst. Versagen. Wir versagen oft.
Und die Folge davon ist Verzweiflung. Und manche Gläubige wenden sich von Christus und seiner Gemeinde ab. Aber Jesus ist barmherzig und gerecht. Und er lässt dich in diesem Kampf auf dieser Welt nicht allein. Und er gibt dir alle Möglichkeiten, die er gehabt hat, um so zu leben, wie er gelebt hat. Er zeigt dir, wenn du es möchtest, wie es gehen kann. Ich fasse zusammen. Wir haben über 4 Punkte gesprochen. Als erstes über gesellschaftlich-weltliche Tabus. Dann über Tabus in der geistlichen Gemeinde. Dann über das Tabu der vollkommenen Gemeinde. Und dann über adventistische Identität, über den Kern der Drei-Engels-Botschaft, Gerechtigkeit aus Glauben. Und wenn diese Gerechtigkeit aus Glauben nicht unsere Botschaft ist, dann können wir tun, was wir wollen. Dann können wir diese Drei-Engels-Botschaft verkündigen, kraftvoll, wenn wir diese Gerechtigkeit aus Glauben nicht für uns selber in Anspruch nehmen, dann hat das alles keinen Wert. Dass wir das Paradies durch Adam verloren haben, ist nicht gerecht. Wir hatten keinen Anteil an das, was Adam getan hat und müssen heute noch unter der Konsequenz leiden. Aber wir haben auch kein Anrecht an dem, dass das Paradies wiederhergestellt wird. Weil vor 2000 Jahren, was Christus für dich und für mich getan hat, haben wir auch keinen Anteil. Und Paulus fasst es in Römer 5 zusammen. Er sagt, sinngemäß der erste Adam brachte Verdammnis und Tod. Der zweite Adam, also Jesus, brachte Vergebung, Versöhnung, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Gnade und Leben. Und so steht und fällt alles mit Jesus Christus. Jesus ist gerecht und barmherzig. Und darum ist es unverständlich, warum wir, warum ich, warum du jemals glauben kann, dass ich aus eigener Kraft das tun kann, was Christus getan hat. Wie lange willst du noch Einzelkämpfer sein? Und mit einer kleinen Kunststoff-Schneeschaufel die Dinge, die vor dir sich aufgetürmt haben, wegzuschaufeln, damit du einen Horizont siehst. Darum kann die Erkenntnis, dass Christus an deinem Herzen wirkt und dir Kraft zum Leben gibt, dein ganzes Christenleben reformieren. Du musst nicht mehr aus eigener Kraft mit deinen eigenen Mitteln deine geistlichen Falten und Runzeln und Flecken in deinem Gesicht zukleistern. Du kannst die Maske, die du dir auferlegt hast, abgeben. Und du brauchst deine angeblich weiße Weste beim Proforma-Abendmahl nicht mehr zu waschen, sondern du kannst sie eintauschen durch die Gerechtigkeit Christi, durch das Kleid der Gerechtigkeit Christi. Was hält dich davon ab, das zu tun? Christliche Reformation kann man nicht von hier vorn befehlen. Und wie oft habt ihr die Aussage gehört, zurück zur ersten Liebe? Es ist wahr. Aber kann ich das von hier vorne verkündigen? Wenn du offen bist für den Geist Gottes, kann er dich zu diesem Punkt führen. Und er kann alle Tabus, die du in deinem Leben vor dir aufgehäuft hast, Jesus kann alle Tabus brechen. Er kann sie wegschieben. Und das, was dich daran hindert, wieder Ja zu Jesus zu sagen Oder vielleicht hast du die Entscheidung für Christus noch nicht getroffen. Was hält dich davon ab, diese ganze Tabus Jesus zu übergeben, der dich frei macht, eine Entscheidung für ihn zu treffen? Triff die Entscheidung jetzt. Nicht erst, wenn du durch diese Tür gehst oder zu Hause bist, sondern triff sie jetzt. Was hält dich davon ab, wieder Ja zu Jesus zu sagen? Du wirst Wunder erleben. Und eigentlich hätte ich das Bedürfnis, jetzt nach unten zu gehen und mich vor euch hinzustellen und zu warten, welche Entscheidung du triffst. Trau dich, wieder neu Ja zu Jesus zu sagen und komm mit mir hier vor. Was hält dich davon ab? Jesus wirkt an deinem Herzen jetzt. Du kannst nur gewinnen, verloren hast du eh schon und du wirst Wunder erleben. Gott segne uns in dieser Entscheidung. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch eine Entscheidung treffen wird. Gott segne uns in dieser Entscheidung. Amen.